Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Wenn dann kein Gebäude mehr steht, dann wird teilweise auch unterm freien Himmel operiert und so oder in Höhlen, in Kriegsgebieten und so weiter. Das heißt, wir sind da relativ flexibel, was soweit halt die Möglichkeiten das irgendwie erlauben. Mhm. Das heißt, für uns, für unsere Arbeit natürlich macht es schwierig, aber die große Frage ist eigentlich, wie können wir zu Patientinnen und Patienten kommen, beziehungsweise wie können Patientinnen und Patienten zu Gesundheitsversorgung kommen. Mhm. Und wir sind da so flexibel wie möglich, aber natürlich sind große Herausforderungen da. Und man muss sagen, dass es in vielen Städten, gerade in der Ukraine, einfach nicht möglich ist, zu den Leuten zu kommen oder für die Leute nicht möglich ist, in Spitäler zu kommen. Und das macht uns große Sorgen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Mein Name ist Alexandra Maritza-Wachter und heute ist Laura Leiser bei mir zu Gast. Sie ist die Österreich-Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen und aktuell äußerst besorgt um die ukrainische Bevölkerung. Denn der Zugang zur medizinischen Versorgung und die gesamte humanitäre Hilfe gestalten sich durch die Angriffe Russlands äußerst schwierig. Wie arbeitet Ärzte ohne Grenzen in so einer Situation und wie geht es den Menschen vor Ort? Wir sprechen außerdem über zunehmende gezielte Angriffe auf medizinische Einrichtungen in Krisengebieten. Laura Leiser appelliert hier an die internationale Gemeinschaft, mehr zu tun, um die zivile Bevölkerung zu schützen. Frau Leiser, herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich heute Zeit für das Gespräch nehmen. Wir beginnen bei, ganz offen gesagt, immer mit einer Transparenzpassage. Die erste Frage ist, woher wir einander kennen. Das ist schnell erzählt. Ich habe bei Ärzte ohne Grenzen um ein Interview gebeten und wir haben gestern zum ersten Mal miteinander telefoniert, waren mit Kind und Kegel unterwegs.
Genau.
Und heute das erste Treffen.
Ja.
Und dann die zweite Frage, ob Sie aktuell für eine Partei tätig sind oder ob Sie es in der Vergangenheit waren.
Nein, aktuell nicht, in der Vergangenheit auch nicht, aber wenn es aktuell wäre, wäre das auch gar nicht mit den Werten von Ärzte ohne Grenzen vereinbar.
Weil die Unabhängigkeit so groß geschrieben
genau.
wird. Also Sie haben jetzt über 10 Jahre internationale Erfahrung eben in komplexen Krisensituationen. Wir sprechen dann später auch noch über Afghanistan. Dort haben Sie im Mai 2020 eine Geburtenstation gehabt, die angegriffen wurde. Da wurden Frauen während der Entbindung getötet. Und jetzt sind Sie in der Ukraine wieder in einer Situation und mit einer Situation konfrontiert, die massiv gefährlich ist und vor allem auch unübersichtlich. Im Standard habe ich gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie sind äußerst besorgt über Situationen vor Ort, über die Auswirkungen der Kämpfe eben in der Ukraine. Welche Auswirkungen sehen Sie denn da jetzt aktuell bei den Zivilistinnen und Zivilisten? Was wird Ihnen da berichtet?
Es ist leider auch in der Ukraine so, wie es sonst auch in solchen Situationen ist, dass Zivilistinnen und Zivilisten wirklich ganz massiv auch betroffen sind. Ich habe gerade heute in der Früh wieder einen Bericht bekommen von Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort sind, die sagen, unter den Beschüssen, die in den Städten stattfinden, ist es mittlerweile so, dass teilweise kein Wasser mehr da ist, kein Trinkwasser, kein Strom, kein Gas. Das heißt, dass man auch nicht heizen kann, natürlich bei Minusgraden und die Nahrungsmittel auch extrem knapp werden. Ganz abgesehen davon, dass Menschen sich nicht mehr raustrauen und auch der Zugang zur medizinischen Versorgung nicht mehr gegeben ist oder kaum mehr gegeben ist und Menschen ja nicht plötzlich aufhören, medizinische Versorgung zu brauchen. Das heißt, das ist wirklich sehr tragisch.
Wie darf man sich das dann vorstellen? Also wie arbeitet man dann? Gerade wenn Sie auch sagen, Lebensmittel werden knapp und wenn es dann quasi wirklich, es geht ja ums Überleben in dem Fall. Wie arbeitet Ärzte ohne Grenzen dann? Wie arbeiten Ihre Teams?
Also es ist immer so, das ist jetzt unabhängig von Ukraine, also egal wohin, in welchem Kontext, entsenden wir immer mal Leute, um zu schauen, was wird wirklich gebraucht, was ist der Bedarf und dementsprechend passen wir dann ganz genau unsere Projekte an, unsere Teams vor Ort. In der Ukraine haben wir einerseits den Vorteil, dass wir ja schon seit 1999 dort tätig sind. Das heißt, wir haben auch schon Kolleginnen und Kollegen vor Ort die ganze Zeit gehabt, auch wenn wir unsere Programme und Projekte dort jetzt natürlich ganz massiv umstellen gerade, das ist keine Frage. Aber dadurch haben wir einen Draht quasi auch wirklich dazu, wie es vor Ort ist. Gleichzeitig entsenden wir dann auch zusätzliche Teams vor Ort, um eben das auch rückzumelden und schauen aber auch, was andere Organisationen leisten können und liefern können und sprechen uns da auch ab und sind sozusagen die, springen überall da ein, wo es ganz massiv gebraucht wird. In der Ukraine ist es allerdings wirklich so, dass sich die Situation stündlich ändert und auch trotz unserer Präsenz vor Ort die Lage wirklich sehr unübersichtlich ist. Es daher auch schwierig ist, genau zu sagen, was wird in den nächsten Tagen, Wochen passieren und wir mit einer Szenarienplanung arbeiten. Das heißt, wir erarbeiten verschiedene Szenarien, bereiten das dementsprechend auch vor, um dann immer ganz schnell reagieren zu können.
Jetzt haben Sie sehr gesagt, Sie sind seit 1999 vor Ort, auch in der Ukraine. Das heißt, Sie haben Menschen vor Ort, die sich auskennen und die quasi auch die Infrastruktur kennen und quasi gut verwurzelt auch sind. Aber ist es nicht auch bei anderen Organisationen so, dass man dann sagt, okay, wir müssen jetzt einmal die Leute rausnehmen oder wir wollen sie jetzt doch mal evakuieren und schauen uns die Lage an? Also wie entscheiden Sie, ob die quasi vor Ort bleiben oder ob man nicht doch sagt, nein, es ist jetzt einfach, es geht jetzt nicht sozusagen?
Also die Sicherheit unserer Teams, aber auch unserer Patientinnen und Patienten ist natürlich an oberster Stelle. Das ist immer so bei uns. Und ja, natürlich gibt es auch Situationen, wo wir evakuieren müssen. Im Fall von der Ukraine ist es so, dass wir wirklich auch Personen von unserem Team evakuiert haben, dafür aber wiederum andere Personen dann reingeschickt haben, die für Notsituationen besser ausgebildet sind, weil das war ja kein Notfallprojekt mehr, das wir dort gehabt haben. Wir haben zwar direkt an der Front auch teilweise gearbeitet, aber es war doch ein sehr anderer Kontext. Und dann, das ist vielleicht auch ganz spannend, bei Ärzte ohne Grenzen ist es so, dass insgesamt haben wir über 63.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 80% davon sind lokale Kolleginnen und Kollegen, das heißt Menschen, die auch wirklich vor Ort rekrutiert werden und dort leben. Und es ist in der Ukraine ja genauso.
Ja.
Das heißt, es sind auch Menschen, die dort leben und immer gelebt haben und von dort sind und dementsprechend auch jetzt dort sind, wobei natürlich auch manche rausgehen. Das heißt, es ist immer sehr kontextabhängig.
Das heißt, es wird also quasi die Option natürlich gestellt, dass man sagt, okay, wir ändern das Team sozusagen.
Ja, immer. Ja, immer, also, ja. Immer flexibel. Und da geht es einerseits wirklich um die und als wir als Organisation und die Sicherheitseinschätzung, die wir haben, da sind wir sehr strikt auch und das ist eine ständige Reevaluierung, aber auch ums persönliche Sicherheitsbefinden. Das heißt, wenn sich einer unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht wohlfühlt, darf er oder sie jederzeit raus.
Ja, das ist eine Frage der Resilienz, ja, wie man sich fühlt auch.
Ja, also das hat genau sicher sehr was mit Persönlichem zu tun, aber auch mit dem, was man erfahrt und was man erlebt. Aber was dazu zu sagen ist, dass es natürlich in manchen Kontexten dann oft schwierig ist, jemanden schnell rauszuholen. Das heißt, das sind auch Gespräche, die wir vor Einsätzen wirklich führen. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die da in solche Situationen entsandt werden, sind sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die auch in ähnlichen Kontexten schon in anderen Gebieten gearbeitet haben und dadurch auch mehr wissen, worauf sie sich einlassen.
Sie sprechen da jetzt von Erfahrung. Also was bedeutet das? Welche Erfahrung hilft einem denn in so einem Moment?
Ja, ich denke mir, indem man schon öfter in Krisensituationen war und gesehen hat, wie man da arbeiten kann, die Organisation selber gut kennt, der Organisation auch vertraut quasi, aber natürlich auch die Limits kennt. Und dann hat sicher auch viel mit Persönlichkeit und eben Resilienz auch zu tun. Wobei wir als Ärzte ohne Grenzen viel auch Unterstützung im Bereich Mental Health, also psychologische Unterstützung, psychosoziale Unterstützung für unsere Kolleginnen und Kollegen anbieten. Das schauen, dass das vor Einsätzen passiert, auch während Einsätzen möglich ist, soweit es halt möglich ist. Und vor allem auch im Nachhinein, das ist ganz wichtig.
Sie haben jetzt vorher auch die Sicherheitseinschätzung angesprochen. Wie arbeiten Sie da, dass Sie quasi ein Bild der Lage haben oder wissen eben, kann man jetzt in Kiew bleiben oder sollte man jetzt wirklich raus? Wir erleben Christian Werschütz, der die ganze Zeit uns quasi berichtet, was er eben hört oder wo eben die Truppen stehen. Wie informieren Sie sich?
Also in einer Situation wie in der Ukraine, wo wirklich die Kampfhandlungen quasi so eskalieren und so unübersichtlich sind, ist das natürlich schwieriger als sonst. Aber wir arbeiten ähnlich wie sonst auch. Das heißt, wir haben ein Informanten- und Informantinnen-Netzwerk vor Ort. Wir haben eben nationale Kolleginnen und Kollegen, die uns da auch ständig berichten. Und das macht ja auch den Kern unserer Organisation aus, dass wir mit allen Konfliktparteien sprechen und in Kontakt sind. Und so garantieren wir auch wiederum die Sicherheit und überhaupt die Möglichkeit, Unterstützung vor Ort in sowas auch zu leisten. Das heißt, wir sind auch jetzt durchaus um der Ukraine herum in allen angrenzenden Ländern dort und tätig bereit, auch zu unterstützen. Einerseits ja Flüchtlinge, die über die Grenze kommen, aber auch sonst. Und wir haben ja zum Beispiel auch Projekte in Russland weiterhin und wir sind auch in Weißrussland gerade stationiert.
Und so haben Sie da quasi ein gutes Bild der Lage sozusagen.
Soweit
man es kann. Also genau. Soweit man halt wissen kann, wo was genau passiert. Jetzt haben Sie eben diese Teams vor Ort und die stehen da im Moment in einem Notfalleinsatz, kann man so sagen. Und Sie haben eine Szenarienplanung, wo Sie quasi ständig reagieren darauf, was passiert. Jetzt Ihre Chirurginnen und Ärztinnen sind auch auf Traumachirurgie trainiert. Aber wenn jetzt Menschen von Bomben getroffen werden, dann sind es ja auch für die behandelnden Medizinerinnen und Mediziner traumatisierende Bilder. Wie bereiten Sie denn Ihre Teammitglieder auf solche Dinge vor? Oder kann man sich darauf nicht vorbereiten?
Ich glaube, man kann sich nur teilweise darauf vorbereiten, weil es ist natürlich sicher was anderes, wenn man Dinge theoretisch hört und lernt, als wenn man es dann wirklich das erste Mal sieht und von dem betroffen auch ist. Unsere Teams, die wir entsenden, werden eben auf solche Situationen auch vorbereitet, beziehungsweise haben schon in anderen ähnlichen Kontexten gearbeitet. Besonders hart ist es oft für die lokalen Kolleginnen und Kollegen, die, ja, ich meine, so wie in Österreich, Ärzte hier werden mit sowas auch größtenteils sehr überfordert und hätten eine ganz neue Situation. Ja. Das war jetzt ist jetzt in der Ukraine auch nicht anders. Das heißt, das sind zum Beispiel orthopädische Chirurgen oder Unfallchirurgen, die plötzlich mit wirklich Kriegsverletzungen zu tun haben und in einer ganz neuen Situation zurechtkommen müssen, noch dazu selber betroffen sind unter Umständen, Familie, Freunde und so weiter auch in den Kontext haben. Also da, glaube ich, ist es wirklich sehr wichtig, irgendwo Unterstützung zu bieten. Wir haben zum Beispiel über Telemedizin bereits einige Chirurginnen und Chirurgen trainiert, um eben mit solchen Situationen auch umgehen zu können. Und wir bieten auch immer umfassender, sobald wir auch vor Ort sind, psychologische Unterstützung auch an. Also das ist eigentlich immer gleichzeitig mit unseren Nothilfeeinsätzen auch das, soweit es möglich ist. Ja, es ist natürlich nicht immer und überall sofort in allen Kontexten möglich, aber das wird bei uns als Organisation immer mitgedacht.
Jetzt hören wir auch immer wieder, dass auch schon Krankenhäuser attackiert wurden, beziehungsweise eben auch in Mitleidenschaft gezogen wurden von dem Konflikt, dass Babys in Bunkern zur Welt kommen oder eigentlich in den Keller verlegt werden. Da gab es auch solche Bilder, wo man das gesehen hat. Was bedeutet das für die Arbeit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, das ist etwas, was wir nicht nur in der Ukraine sehen, sondern was immer wieder und überall auf der Welt leider so ist, dass während Kriegssituationen, aber zum Beispiel auch während der Covid-Pandemie, wir sehen, dass der Zugang zu Gesundheitsinstitutionen, auch zur Basisgesundheitsversorgung massiv eingeschränkt wird, was natürlich dann wieder, ja, Menschen wie uns ganz stark betrifft, weil wir eben plötzlich keinen Zugang mehr haben zu Geburtenhilfe oder sonstigen dringenden Notfällen, die wir bräuchten und so weiter. Und es ist dort jetzt leider nicht anders. Dazu kommt, dass in vielen Konflikten und hier auch in der Ukraine Gesundheitseinrichtungen zerstört werden.
Ja.
Teilweise ja auch wirklich mutmaßlich. Also das sehen wir in Afghanistan, in Syrien, in Äthiopien, in anderen Kontexten, wo das wirklich ganz gezielt auch eingesetzt wird, mit schrecklichen Auswirkungen für die Bevölkerungen. Wir von Ärzte ohne Grenzen sind sehr gewohnt, in sehr unspezifischen Kontexten auch zu arbeiten. Wir sind ja auch zum Beispiel bei Erdbeben vor Ort im Einsatz. Wenn dann kein Gebäude mehr steht, dann wird teilweise auch unterm freien Himmel operiert und so. Oder in Höhlen, in Kriegsgebieten und so weiter. Das heißt, wir sind da relativ flexibel, was soweit halt die Möglichkeiten das irgendwie erlauben. Das heißt, für uns, für unsere Arbeit natürlich macht es schwierig, aber die große Frage ist eigentlich, wie können wir zu Patientinnen und Patienten kommen, beziehungsweise wie können Patienten und Patienten zu Gesundheitsversorgung kommen? Und wir sind da so flexibel wie möglich, aber natürlich sind große Herausforderungen da. Und man muss sagen, dass es in vielen Städten, gerade in der Ukraine, einfach nicht möglich ist, zu den Leuten zu kommen oder für die Leute nicht möglich ist, in Spitäler zu kommen. Und das macht uns große Sorgen.
Ja, das wollte ich eben gerade fragen. Auf Ihrer Webseite habe ich eben gelesen, dass Sie jetzt versuchen, auch Personal und Ausrüstung in die am stärksten betroffenen Gebiete zu bringen, dass Sie an den Grenzübergängen sind und eben dort schauen, wie kommen Sie rein? Wie darf man sich das vorstellen? Wie funktioniert das?
Also es ist so, dass wir in Europa mehrere Logistikzentren zum Beispiel haben, in Brüssel und Bordeaux unter anderem. Das heißt, wir haben da riesige Lagerhäuser, wo wir schon fertig und vorgefertigte so Kits haben, speziell auf gewisse Situationen eben ausgelegt. Da haben wir Chirurgie-Kits, Trauma-Kits, wir hätten auch spezielle Kits für Erdbeben zum Beispiel. Und das wird teilweise auch dann nochmal extra nachgepackt und eben angepasst. Das heißt, da haben wir schon ganz viel vorbereitet für die Ukraine. Da sind auch schon einige Lastwagen und Lieferungen unterwegs beziehungsweise an der Grenze und teilweise sogar auch drinnen. Wir bauen gerade in der Ukraine ein Lager auch auf und versuchen so möglichst gut wirklich eine Lieferkette zu erschließen, die uns dann ermöglicht, möglichst schnell auch innerhalb der Ukraine an die Orte zu kommen, wo es am dringendsten gebraucht wird. Das ist aber eine große Herausforderung. Das funktioniert noch nicht gut. Ich meine, man liest ja auch immer von den humanitären Korridoren. Die gibt es eben noch nicht. Wir arbeiten da aber auch mit anderen Organisationen zusammen, wie dem Internationalen Roten Kreuz zum Beispiel, die uns dann auch unterstützen, Material zum Beispiel an gewisse Orte zu transportieren. Also da arbeiten wir dann durchaus sehr eng zusammen und es funktioniert eigentlich sehr gut.
Und man kann eigentlich sagen, also unter möglichst sicheren Bedingungen, eben weil ganz genau
ja.
Ist es schwer einzuschätzen.
In so einer Situation kann man nie hundertprozentig sicher sein. Ja.
Sie persönlich waren ja während des Erdbebens in Nepal im Jahr 2015 im Bereich der humanitären Hilfe tätig. Sie haben da Sofortmaßnahmen im Katastrophengebiet unterstützt. Wie darf man sich so einen Einsatz vorstellen oder wie war das für Sie?
Ja, das war vielleicht eine Sondersituation für mich, weil ich bereits seit 2 Jahren damals in Nepal war, auch mit Familie. Ich habe dort eher in der Entwicklungszusammenarbeit damals gearbeitet und dann kam das große Erdbeben und ich war mit einer Organisation dort, die natürlich auch vorbereitet war für den Fall der Fälle, weil es allen bewusst ist, dass Nepal ein Gebiet ist, das sehr ein großes Risiko für Erdbeben auch hat natürlich. Und dementsprechend, sobald das passiert ist, hatten wir schon einen Notfallplan vorbereitet und ausgearbeitet, was sehr nützlich war. Da ging es dann in erster Linie darum, natürlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen zu kontaktieren und zu schauen, ob alle sicher sind. Und dann ganz schnell zusammen mit der Regierung und anderen Organisationen ein Assessment, eine Analyse zu machen. Das ist sehr ähnlich wie bei Ärzte ohne Grenzen, was das betrifft. Auch man schaut natürlich zuerst, was ist passiert, was wird gebraucht und wie können wir dann am besten unterstützen. Wir hatten das große Glück, dass wir erst ein paar Monate davor auch ein großes Lager eingerichtet hatten mit allen möglichen Materialien, genau für diesen Ernstfall. Das heißt, wir haben dann auch nicht warten müssen, bis Sachen geliefert werden. Die waren bereits vor Ort und wir konnten direkt im Land beginnen, diese auch zu verteilen. Was eine große Herausforderung in Nepal ist, ist, dass viele Bevölkerungsteile sehr abgeschnitten und abgeschieden leben, also wirklich in den Bergen und dort auch wirklich jeglicher Zugang zum Beispiel dann plötzlich nicht mehr da war. Das heißt, es ging dann wirklich darum, auch Nahrungsmittel und anderes zu liefern. Und das haben wir teilweise mit Hubschraubern und anderen Möglichkeiten gemacht und auch wirklich dann mittelfristig angefangen, Wege zu reparieren und so weiter. Das heißt, so ein Notfalleinsatz hat durchaus verschiedenste Phasen. Die erste ist natürlich, direkt die Leben zu retten und von Menschen, die unter Umständen eben in eingestürzten Gebäuden und so weiter sind. Und dann geht es darum, sehr schnell irgendwie auch weiterführend zu denken und zu agieren.
Jetzt haben Sie quasi auch angesprochen, wie da die Struktur ist in Nepal. Um nochmal an die Ukraine auch zu denken, da ist es ja also von der Infrastruktur nochmal ganz was anderes. Was berichten denn da Ihre Teams? Ist es da eben schwierig, sich auch fortzubewegen jetzt mit den Kampfhandlungen, aber auch, was eben die, was Sie gesagt haben, es war irgendwie abgeschieden und so weiter. Also wie verbreitet können Sie da eigentlich agieren, abgesehen jetzt von den städtischen Gebieten sozusagen?
Also die Infrastruktursituation in der Ukraine ist natürlich sehr viel besser prinzipiell, das auf jeden Fall. Und die Haupteinschränkung sind die Kampfhandlungen im Moment, wo einfach Unsicherheit gegeben ist. Wobei der Konflikt in der Ukraine ja schon länger herrscht, seit 2014. Und da die Infrastruktur seitdem, und das sind ja doch schon einige Jahre, vor allem in dem Bereich dort durchaus stark auch in Mitleidenschaft gezogen wurde, also auch medizinische, aber auch andere Infrastruktur, die da sehr darunter gelitten hat. Und das wirkt natürlich sich jetzt auch aus bis zu einem gewissen Grad. Also das spüren wir schon. Aber daran würde es nicht scheitern. Das heißt, wenn es keine Kampfhandlungen gäbe, wäre das keine Herausforderung für uns. Das wäre dann sehr schnell und sehr gut möglich.
Ja, also das ist einfach, was Ihre Arbeit gerade im Moment extrem einschränkt.
Genau.
Warum ist denn für Sie die Arbeit für Ärzte ohne Grenzen wichtig? Also wann haben Sie gesagt, das ist genau das, was ich machen möchte?
Das war mir eigentlich schon als Kind bewusst.
Ah, ja?
Ja, ich habe einen Vater, der aus Südamerika kommt und war dadurch sehr früh in meinem Leben damit konfrontiert, dass es nicht allen Menschen so gut geht wie mir. Damals eben auch Kinder gesehen, die in Armut gelebt haben, im selben Alter wie ich. Und das war für mich sehr augenöffnend. Und da war eigentlich schon seit Volksschulalter klar, dass ich in dem Bereich arbeiten möchte. Und ich bin sehr dickköpfig und habe das danach durchgezogen und bereue es keinen Tag.
Ja, und haben Sie da so das Gefühl, Sie können tatsächlich was verändern und vor allem in welchem Bereich sozusagen?
Nein, auf jeden Fall. Und gerade in einer Organisation bei Ärzte ohne Grenzen ist das Schöne ja, dass man so diesen unmittelbaren, die unmittelbare Wirksamkeit sieht, nicht? Mhm. Das ist ja sehr angreiflich, was unsere Unterstützung auch wirklich bringt. Das heißt, da werden wirklich Leben gerettet, da wird Leid gelindert, da wird Essen unter Umständen, wenn es sein muss, auch zur Verfügung gestellt, Trinkwasser zur Verfügung gestellt. Da werden auch Menschen geschützt in solchen Situationen. Oft sind wir wirklich das letzte Auffangnetz. Mhm. Und wenn ich dann das Glück habe, unsere Projekte auch zu besuchen, was ich schaue, dass das regelmäßig auch passiert, auch von einem Evaluierungs- und Lernseite her, dann ja, ist das für mich ganz eindeutig und ich stelle mir keinen Moment die Frage, ob das Sinn macht, was ich tue oder nicht.
Dann sind Sie genau am richtigen Ort, kann man sagen.
Genau, mit vielen anderen. Das ist natürlich ein unglaubliches Teamwork immer.
Eben, das haben Sie auch vorher, finde ich, sehr gut näher gebracht, eben wie eigentlich die Zusammenarbeit ja auch funktionieren muss, vor allem in Krisensituationen wie jetzt. Ich habe es eingangs auch erzählt, in Kabul waren Sie eben im Mai 2020 mit einer schrecklichen Situation konfrontiert. Da wurde eine Geburtenstation angegriffen, die eben Ärzte ohne Grenzen betrieben hat. Ich habe gelesen, 24 Patientinnen und Mitarbeiterinnen wurden da erschossen, während der Entbindung getötet. Das haben Sie in einem Interview mit Vol.at erzählt. Die Folge war, dass Sie das Projekt aufgrund der Sicherheitsbedenken dann schließen mussten. Wie schützen Sie denn Beschäftigte von Ärzte ohne Grenzen? Also was passiert in so einem Moment? Ja. Es war ja völlig unvorbereitet, davon gehe ich jetzt mal aus.
Ja, ich meine, hätten wir es gewusst, hätten uns geschützt davor, das ist keine Frage. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, dass das ja nicht der einzige Angriff war auf medizinische Einrichtungen, dass das leider etwas ist, das wir immer mehr sehen, was immer mehr vorkommt und verstärkt wirklich eben gezielt Angriffe auf medizinische Einrichtungen geschehen, nicht nur in Afghanistan, auch in anderen Ländern. Und das ist etwas, was wir international sehr stark anprangern, aber wo die internationale Gemeinschaft unserer Meinung nach bei weitem noch nicht genug macht, eben um Zivilbevölkerung zu schützen. Also das ist ein großes Thema für uns, wo wir auch versuchen, international Bewusstsein dafür zu schaffen. Und die Sicherheit für unsere Teams, ich meine, wir sind eine neutrale, unabhängige, unparteiische Organisation und leben diese Werte auch wirklich. Wir sind zum Beispiel rein Privatspenden finanziert in Österreich. Wir nehmen keine Gelder von der Regierung oder politischen Parteien zum Beispiel an. Und international sind wir das auch zu über 97%. Das heißt, wir versuchen wirklich auch von dem, wie wir unterstützt werden, unabhängig zu sein, um möglichst schnell reagieren zu können, aber eben auch so neutral wahrgenommen zu werden. Wir haben auch in den allermeisten Kontexten keinen Schutz durch bewaffnete, dass wir geschützt werden von anderen Menschen mit Waffen. Im Gegenteil, wir haben eine No-Weapons-Policy, das heißt, alle unsere medizinischen Einrichtungen, alle unsere, überhaupt unsere Einrichtungen sind waffenfreie Zonen. Und wir würden auch nicht jemandem helfen. Also jeder, der Hilfe von uns möchte, muss Waffen draußen lassen. Mhm. Da sind wir sehr, sehr strikt. Das wird normalerweise, also wird auch immer, muss quasi anerkannt werden. Und die Sicherheit selber erreichen wir durch Akzeptanz. Das habe ich vielleicht vorher schon ein bisschen angefangen zu erklären, aber es ist wirklich so, dass wir in den Kontexten, in denen wir arbeiten, die ja ganz oft Konfliktkontexte sind, auch wenn es jetzt kein großer Krieg ist, aber oft arbeiten wir eben wirklich in Konfliktkontexten, ist es so, dass wir mit allen Parteien in Verhandlung treten müssen, um überhaupt Zugang zu der Bevölkerung zu bekommen und die Akzeptanz. Und mit Hilfe dieser Akzeptanz und mit einem ständig aufrechten Dialog und unserem lokalen Netzwerk gewährleisten wir dann die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten, aber auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leider gibt es dann manchmal auch Situationen, wo das trotzdem nicht funktioniert. Und der Anschlag, den Sie davor erwähnt haben, war sicher einer der absolut schrecklichsten und unmenschlichsten, die man sich vorstellen kann. Was besonders traurig ist, ist, dass wir dann eben aus Sicherheitsgründen weggehen müssen. Mhm. Und die leiden am meisten darunter, sind natürlich die Bevölkerung, die dann nichts mehr haben und niemanden haben. Und diese Geburtenstation in Afghanistan, in Kabul, ist eine, wo wirklich unglaublich viele Geburten begleitet wurden und somit auch eine Sicherheit für Frauen gewährleistet wurden. Und die gibt's jetzt schon seit Jahren jetzt wieder nicht dort.
Mhm. Und sie wird dann zerstört, also die Infrastruktur und auch die Möglichkeiten, ne? Weil natürlich, sie können ja das auch dann nicht riskieren. Das ist ja keine Option. Jetzt haben Sie gesagt, das nimmt auch zu, diese gezielten Attacken eben auf Gesundheitseinrichtungen. Wie erklären Sie sich das? Oder Sie haben jetzt auch gesagt, dass die internationale Gemeinschaft da zu wenig reagiert. Was erwarten Sie sich da?
dass das ganz klar nicht erlaubt wird und verfolgt wird, auch wenn solche Situationen passieren.
Wird das dann zu wenig verfolgt oder woran liegt es an der Krise in dem Moment, dass niemand da ist, der es verfolgen könnte? Oder?
Ich glaube, es ist eine Mischung an Sachen. Mhm. Es ist einerseits natürlich wirklich die Situation. Oft weiß man gar nicht, wer von den Konfliktparteien das zerstört hat natürlich. Insofern ist es dann auch schwer, jemanden zu finden und
zur Rechenschaft
zu ziehen, genau. Andererseits ist es auch wirklich so, dass international darüber viel zu wenig geredet wird und von der internationalen Staatengemeinschaft, dass viel zu wenig auch konkret angesprochen wird und Sanktionen da auch eingefordert werden.
Warum, glauben Sie, ist das so?
Wahrscheinlich, weil andere Themen auch mehr im Vordergrund stehen, Prioritäten sind und weil es unter Umständen ja auch unangenehm sein kann, gerade in Ländern, wo vielleicht westliche Länder auch mit Kriegs- oder Konfliktgeschehen beteiligt sind.
Mhm. Sie haben es eben gesagt, in Afghanistan, Sie müssen überall immer mit allen Parteien reden oder eben schauen, wie Sie da arbeiten können dann. Das bedeutet in Afghanistan, dass Sie eben auch mit den Taliban verhandeln müssen, was Ihre Sicherheit betrifft für Ihre Arbeit. Wie sehr funktioniert das?
Ärzte ohne Grenzen ist seit 1980 fast durchgehend in Afghanistan. Mhm. Das heißt, wir haben auch schon vorher unter den Taliban gearbeitet und das ist dort nicht so viel anders wie in vielen anderen Kontexten. Genau, das wird einfach genauso wirklich erklärt, wer wir sind, wie wir arbeiten, dass wir eben neutral, unabhängig, unparteiisch sind, dass wir allen Menschen helfen, egal wer sie sind, egal woher sie kommen, egal welche Religion sie angehören, egal welche Herkunft und so weiter. Und das dann auch wirklich dementsprechend leben und da im regelmäßigen Austausch sind. Zurzeit, wir haben auch während der ganzen Machtübernahme der Taliban durchgehend arbeiten können, auch wenn manche unserer Kliniken wirklich direkt an der Frontlinie, also wirklich im Kampfgeschehen war und wir Kolleginnen gehabt haben, die 10 Tage im Spital eingesperrt waren im Keller und von dort aus versucht haben, so gut wie möglich zu arbeiten, also wirklich ganz extreme Situationen dort erlebt haben. Wir haben durchgehend die Unterstützung aufrechterhalten können. Und es ist jetzt wichtiger denn je, weil das lokale, das nationale Gesundheitssystem dort eigentlich komplett zusammengebrochen ist und dadurch unsere Kliniken wirklich mittlerweile fast die einzigen Möglichkeit sind, Gesundheitsversorgung dort zu bekommen. Also das ist ein riesengroßes Wahnsinn, Problem, das wir dort sehen. Wir haben noch mehr Patientinnen und Patienten als vorher und werden da teilweise wirklich überrannt. Man merkt auch, dass die ganze Krise in Afghanistan dazu führt, dass zum Beispiel mehr Kinder mangelernährt sind, deshalb mehr Unterstützung auch brauchen, dass wieder mehr Krankheiten ausbrechen, anderer Art und so weiter. Also unsere Arbeit dort ist leider notwendiger denn je und bis jetzt können wir gut arbeiten.
Mhm. Weil man ja auch mitkriegt, ich meine, dort verschärft sich die Situation natürlich auch dadurch, dass die Taliban zum Beispiel, was Frauen betrifft, eben also Dinge verfolgen, die wir hier überhaupt nicht akzeptieren. Wie gehen Sie denn damit um? Oder würden Sie sagen, es ist wirklich so, dass in Ihren Einrichtungen Sie für sich arbeiten können und dass quasi diese politische Entwicklung da keine Rolle spielt dann?
Sagen wir so, wir beobachten die Situation immer ständig, eben auch wegen Sicherheit und für unsere Patientinnen und Patienten und unseren Teams natürlich. Aber es ist nach wie vor so, dass bei uns in unseren Spitälen, in unseren Kliniken viele Frauen arbeiten, also wir viele Kolleginnen haben und einer unserer Hauptfokusbereiche in Afghanistan, wie in vielen anderen Ländern, ist Frauengesundheit, Geburtenbegleitung. Und das wird gerade dort hauptsächlich von Frauen gemacht. Das heißt, da könnten wir gar nicht mit Männern arbeiten.
Ja.
Und das wird sehr wohl akzeptiert dort. Mhm. Ja.
Also das funktioniert weiterhin. Ja. Was macht denn jetzt humanitäre Nothilfe denn grundsätzlich aus? Also welche humanitären Prinzipien und Werte gibt es da auch, die eben Ärzte ohne Grenzen verfolgt?
Das habe ich, glaube ich, vorher auch schon erwähnt. Also die drei Werte sind Neutralität, Unabhängigkeit und Unparteiischkeit. Das heißt, es geht wirklich darum, dass wir dort helfen, wo es gebraucht wird. Das heißt, es ist wirklich ein bedarfsorientierter Ansatz. Es ist auch sehr wichtig, da in dem Ansatz wirklich unabhängig und neutral zu agieren. Das heißt, dass wir wirklich auch allen helfen. Das habe ich vorher auch erwähnt. Das heißt, nicht nur auf einer Seite des Konfliktes zum Beispiel zu arbeiten, sondern immer, wenn es notwendig ist, auch auf beiden Seiten, wenn der Bedarf nur auf einer Seite ist, auch ganz klar deshalb zu kommunizieren, warum man nur auf einer Seite arbeitet, um eben diese Neutralität auch zu wahren zum Beispiel. Das wären so ganz konkrete Dinge, wie wir finanziert werden, ist eine sehr wichtige Grundlage hier auch dazu. Und die Schnelligkeit und Transparenz, das ist sicher auch, wenn man sagt, konkret, wie leisten wir humanitäre Nothilfe? Oft zählen ja wirklich Stunden, um vor Ort zu sein. Dementsprechend sind wir auch über die Jahre, ich meine, jetzt gibt es uns jetzt schon über ein halbes Jahrhundert, unglaublich innovativ geworden und sehr gut vorbereitet, sehr schnell eigentlich überall auf der Welt tätig zu sein.
Sie haben vorher die Finanzierung auch angesprochen und gesagt, 97%. Was sind die anderen 3%?
In ganz wenigen Ausnahmen nehmen wir staatliche Unterstützung an, zum Beispiel von neutralen Ländern wie der Schweiz, wenn es ungebundene Spenden sind. Mhm. Aber das sind eben ganz kleine Ausnahmen. Da geht es vor allem darum, zu garantieren, dass keine Einflussnahme genommen werden kann auf unsere Arbeit.
Was bedeutet denn humanitäre Hilfe genau eigentlich?
Ja, das heißt, dass man den Menschen in Not die Unterstützung gibt, die sie brauchen in dem Moment. Wir sind eine medizinische Nothilfeorganisation in erster Linie. Das heißt, da geht es vor allem darum, auch die medizinischen Bedürfnisse abzudecken. Das ist ganz unterschiedlich, jeder Kontext. Das kann wirklich teilweise von Nahrungsmittel und zum Beispiel Menschen auf der Flucht mit Decken und Zelten und so weiter ausstatten auch sein. So wirklich, ja, wir haben Kliniken, wir machen Basisgesundheit, wir machen Immunisierungen. Wir sehen ganz oft, dass gerade in Afrika zum Beispiel unglaublich große Masernausbrüche sind. Das heißt, wir arbeiten sehr viel in Epidemien, natürlich auch in Covid. Ebola war für uns und ist für uns ein Riesenthema. Da sind wir als Organisation an ganz vorderster Front auch gestanden. Und dann gibt es auch so Sachen wie Naturkatastrophen, nicht? Und was wir über die Jahre durchaus beobachten, sind zwei Trends. Einerseits, dass wir immer mehr in Konfliktkontexten arbeiten, weil Konflikte länger dauern, weil Konflikte zunehmen und weil wir auch eine der wenigen Organisationen sind, die überhaupt in Konflikten arbeiten können. Also wir sind sicher eine Organisation, die oft dort arbeitet, wo sonst gar niemand mehr hin kann und kommt. Also das sage ich mal, das tut Ärzte ohne Grenzen auszeichnen. Und das andere, was wir sehen, sind die Auswirkungen der Umweltzerstörung, des Klimawandels und wie sich das auf unsere Patientinnen und Patienten vor Ort auswirkt und wie wir da auch immer mehr einsteigen müssen. Aber wirklich noch ein Punkt, also dieses Humanitäre, und da teilen wir die Werte sehr stark mit dem Internationalen Roten Kreuz, ist wirklich diese Unabhängigkeit, diese Neutralität, dieses allen helfen, was uns allerdings, sage ich mal, ein Alleinstellungsmerkmal, das wir als Organisation haben, ist, dass wir auch darüber sprechen. Das heißt, wir haben wirklich zwei Ziele als Organisation, die humanitäre Nothilfe, die andere, darüber zu sprechen, Sprachrohr zu sein, Missstände aufzuzeigen und Patientinnen und Patienten auch eine Stimme zu geben.
Und das auch näher zu bringen, weil man muss halt einfach sagen, also ich meine, wir sitzen jetzt hier beide in Wien, wir sind in einer total sicheren Umgebung und auch was die Infrastruktur betrifft oder medizinische Versorgung, ist es für uns sozusagen selbstverständlich, dass uns geholfen wird. Sie haben jetzt vorher auch Südamerika angesprochen und meine Mama ist aus Mexiko. Da hat man auch während Covid, finde ich, sehr gut gesehen, dass es eben nicht immer normal ist, dass man direkt Hilfe bekommt oder dass man einfach in ein Krankenhaus gehen kann. Das ist eben genau da, wo Sie ansetzen und wo Sie da sind. Sie haben vorher, das würde ich nochmal kurz gern darauf eingehen, die internationale Gemeinschaft angesprochen. Und eben jetzt, was humanitäre Hilfe betrifft, weil Sie eben sagen, die Konflikte werden auch länger, die Sie beobachten oder die stattfinden, in denen Sie tätig sind oder tätig sein müssen. Was wäre denn da notwendig, dass da quasi das mehr gesehen wird sozusagen, dass diese humanitäre Hilfe in Wahrheit ja, wenn Sie es so sagen, dann auch mehr Unterstützung bräuchte, oder? Auch finanziell, wenn eben die Konflikte mehr werden.
Ja, ich meine eigentlich, was es bräuchte, ist, dass die Konflikte weniger werden. Ja. Wir sind ein bisschen wie die Feuerwehr, wo es brennt, wo wir kommen hin, wir löschen ein bisschen, aber mehr können wir als humanitäre Hilfsorganisation eben auch gar nicht machen. Und Konflikte sind größtenteils politische Natur und politische Probleme. Und das ist natürlich etwas, was wir als humanitäre Hilfsorganisation gar nicht lösen können und gar nicht lösen wollen.
Ja.
Das heißt, wir versuchen, die schlimmsten Auswirkungen so gut wie möglich ein bisschen zu lindern, was natürlich nicht überall gelingt. Aber was uns ganz stark auffällt, ist, dass es sehr, sehr viele vergessene Krisen gibt. Und das soll jetzt überhaupt nicht die Situation in der Ukraine schmälern per se. Es ist natürlich furchtbar. Aber weil es so nahe ist, bekommen wir das hier in Europa jetzt so stark mit. Es gibt überall anders auf der Welt ähnliche Konflikte und ganz, ganz schlimme Krisen, von denen wir eigentlich überhaupt nichts hören oder das überhaupt nicht in unserem Bewusstsein ist, nicht? Also zum Beispiel die Demokratische Republik Kongo ist sowas, wo eine Krise in die andere reinspielt oder auch die Zentralafrikanische Republik oder, also da gibt es so viele Kontexte, in denen wir arbeiten, in denen wir oft die eine der einzigen Organisationen sind, die arbeiten und wo wir nicht einmal die Aufmerksamkeit bekommen dafür, was passiert. Und auch die Ukraine selber. Ich meine, der Konflikt ist seit 2014. 2015 wurde ja dann eine Waffenruhe ursprünglich beschlossen, die aber nicht eingehalten wurde. Unsere Teams sind deshalb auch seit 2014 wirklich an der Frontlinie dort gewesen und haben immer wieder berichtet davon, wie stark die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung sind, wie schlecht eben der Zugang zu Nahrungsmitteln, zu Gesundheitsversorgung, zu sonstigen ist. Und die Leute waren verzweifelt, auch weil sie das Gefühl hatten, sie sind komplett vergessen. Mhm. Das ist in Europa, da ist ein Krieg eigentlich, der weitergeführt wird, das ist ein Konflikt und niemand redet drüber, nicht? Und jetzt ist das Ganze sehr eskaliert, jetzt reden wieder alle drüber und schauen alle wieder hin. Aber das heißt nicht, dass es vorher gar nichts dort gab. Also ich glaube, da geht es auch wirklich um dieses Bewusstsein schaffen und die Lösungen müssen auf politischer Ebene gefunden werden.
Mhm. Und Sie sind jetzt ein gutes Bild auch im Prinzip eben wie die Feuerwehr, ne? Sie löschen, wenn der Brand schon da ist. Ja, was anderes können Sie eigentlich auch gar nicht tun. Sie haben im Dezember einen Gastkommentar für den Standard geschrieben mit dem Titel Warum Ärzte ohne Grenzen diverser werden muss. Welche strukturellen Hindernisse sehen Sie denn in Ihrer Organisation?
Ja, wir wurden ein bisschen mehr als über 50 Jahren von 12 weißen Männern, also Ärzten und Journalisten damals gegründet. Und dementsprechend, sage ich mal, waren wir eine sehr westliche Organisation ursprünglich, damals französisch. Und nach hat sie sich halt zu einer wirklich globalen Organisation entwickelt. Mittlerweile arbeiten wir in über 80 Ländern. Mittlerweile sind wir eben über 63.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Über 80% stammen aus den Ländern, wo wir unsere Einsätze auch haben. Und die ganze organisationelle Struktur muss sich dementsprechend, ich meine, hat sich auch mitentwickelt, aber hat da schon auch noch einiges zu tun, sage ich jetzt einmal. Also da geht's so um so Sachen wie, woher Führungskräfte zum Beispiel kommen, wenn man sich das anschaut oder wo Entscheidungen getroffen werden. Wir haben 5 Einsatzzentralen, die in Europa sind. Jetzt wird gerade eine in Westafrika aufgebaut. Aber das heißt, die Zukunft ist das schon ganz stark, globaler als Organisation zu werden, Entscheidungen auch näher an unsere Einsätze ranzubringen, einen stärkeren Repräsentation von den Menschen auch zu haben in den Ländern, wo wir unsere Einsätze auch haben, was immer mehr auch passiert. Aber das einfach sehr bewusst anzuschauen und in diese Richtung auch weiterzuentwickeln.
Mhm. Sie waren ja gerade selber auch 2 Wochen an der Elfenbeinküste. Was haben Sie dort gemacht?
Genau, ich war in Abidjan und habe mir auch ein paar Projekte umliegend angesehen. Und zwar ist das eben der Ort, wo diese neue Einsatzzentrale gerade aufgebaut wird.
Die Sie vorher angesprochen haben.
Und da ich sehr viel strategisch arbeite, auch in meiner Rolle international, war es mir sehr wichtig, das zu sehen und die dort auch zu begleiten. Die haben einen ganz starken Fokus einerseits auf Diversität auch wirklich, andererseits auch auf Innovation, wo wir auch unterstützen von der IT-Seite her für Ärzte ohne Grenzen. Und war dann sehr spannend, auch Projekte zu sehen, die mit Telemedizin zum Beispiel arbeiten, was eine große Zukunft ist, wo es wirklich in sehr, sehr abgelegenen Gebieten die Möglichkeit gibt, mit tragbaren Geräten, die alle verbunden sind, über eine sichere Cloud-Plattform, spezialisten medizinische Unterstützung zu bekommen. Auch wenn man ganz weit weg in irgendeinem kleinen Dorf lebt mit Lehmhütten, hat man dann plötzlich den Zugang wirklich zu einer Gynäkologin oder einem Kardiologen oder so. Und das wird alles durch Technologien und so weiter auch ermöglicht.
Das bauen Sie dort auf.
Zu sehen. Genau, das wird dort gerade aufgebaut, das wird gerade getestet, gemeinsam in Zusammenarbeit mit der Regierung dort. Und wenn das gut funktioniert, soll das auch ausgeweitet werden aufs ganze Land.
Okay, also das ist eigentlich ein neues Projekt, kann man das sagen?
Das dort ist jetzt ein neues Projekt. Wir arbeiten schon seit langem mit Telemedizin, immer wieder in verschiedenen Kontexten, aber dass das so systemisch aufgebaut wird, ist jetzt ein neues Projekt, genau.
Jetzt wollen die Menschen in Österreich im Moment sehr viel Hilfe leisten, also eine extreme Aufnahmebereitschaft jetzt gerade da. Wie kann man denn jetzt aktuell Hilfe leisten, generell, aber natürlich jetzt, was diesen aktuellen Konflikt in der Ukraine betrifft?
Ja, sicher in erster Linie auch finanzielle Mittel bereitstellen. Einsätze und Noteinsätze kosten viel Geld, beziehungsweise auch einfach Solidarität mit Menschen zeigen, die jetzt flüchten müssen. Das ist ja mittlerweile schon über 1 Million und wir gehen davon aus, dass es auch wirklich mehr werden. Und ich denke mir auch in Österreich und weltweit dafür Bewusstsein schaffen, dass Kriege keine Lösung sind und vor allem Zivilisten nicht betroffen sein sollten oder so wenig wie möglich.
Dann darf ich mich an der Stelle bedanken für das Gespräch. Danke für die Zeit.
Danke vielmals.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Zum Abschluss möchte ich euch heute noch auf die Website von Ärzte ohne Grenzen hinweisen. Der Link in den Shownotes führt euch direkt zur Infoseite über die Ukraine. Dort erfährt man alles über die Nothilfe vor Ort. Außerdem sucht das SOS Kinderdorf aktuell in Wien Gastfamilien für geflüchtete Jugendliche aus der Ukraine.
Voraussetzung ist ein eigenes Zimmer für die oder den Gastjugendlichen und eine enge Zusammenarbeit mit dem SOS Kinderdorf. Und jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eure positive Bewertung in euren Podcast-Apps. Und wir hören uns dann in 4 Wochen wieder. Bis bald.
Missing Link.